Hi.
Hallo.
Nu klar, die Hesse ist da. Und ein Podcast hat sie jetzt auch noch. Jups, und das ist sogar schon die dritte Folge der Ostbrosche. Hi, ich bin Linda Hesse und somit ein herzliches Hallo oder vielleicht auch schon ein Hello again allen Hörerinnen und Hörern. Auch heute werde ich euch nicht lang zuquatschen. In diesem Podcast geht's um meine Gästinnen und sie haben alle eins gemeinsam mit der Sonne. Denn auch ihre Geschichte fing im Osten an. Meine heutige Gesprächspartnerin setzt sogar noch einen obendrauf. Denn sie strahlt gefühlt auch noch so schön und hell. Und damit sind wir auch schon beim Thema. Starke, mutige, selbstbestimmte, emanzipierte Frauen, unabhängig von Ost und West. Meine Mama wollte unbedingt ihren flotten Kurzhaarschnitt. Für Bauern ist sie die Kuppelqueen schlechthin. Und ich möchte ihr einfach nur zuhören und lernen. Denn sie ist nicht nur Schnieke auf dem Kopf, sie hat auch noch was im Köpfchen. Und vor allem hat sie ganz viel Herz und Weltverständnis. Meinen ersten TV-Auftritt hatte ich in ihrer Show. Deshalb kann ich mit Fug und Recht behaupten, ohne sie gäbe es die Ostbrosche gar nicht. Wie ihr merkt, ich freue mich wahnsinnig auf mein Gespräch heute mit Inka Bause.
Oh, wenn du jetzt einmal... Wenn du jetzt
eins, 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 eins.
Ich sehe bei dir auf jeden Fall einen Ausschlag, bei
das
mir
ist
auch.
Schon mal schön.
Ein Ausschlag, also nur vom Pegel her.
Ein Ausschlag,
ne? Ja. Nein, natürlich. Nee, herrlich.
So, finde
ich gut.
Aus?
Ich glaube, das läuft.
Ja.
Dann läuft der Laden. Hallo, liebe Inka, danke, dass
Hallo.
Du dir Zeit genommen hast.
Hallo, liebe Lina.
Linda, das fängt ja schön an. Wunderbar.
Kein Problem.
Linda, ich freue mich sehr.
Ich freue mich auch. Liebe Inka, du bist mein dritter Gast. Aller guten Dinge sind drei. Wir haben den März 2023, der dritte Monat. Und ich möchte auch dir die Frage stellen, kanntest du das Wort Ostbrosche?
Eigentlich nicht, nee.
Gibt es irgendein anderes Synonym, was du von Frauen aus dem Osten kanntest? Oder wo man vielleicht gesagt hat, na, das ist so eine...
Ja, so Ostbraut, Ossi, ne? Ich habe jetzt einen Hund, der Ossi heißt, ist sehr süß, Oskar. Und den rufe ich dann immer Ossi, das ist dann auch ganz witzig.
Ach, süß.
Ja, aber nee, Ostbrosche, ja doch, so, aber ich habe es lange nicht gehört. Als du mich anfragtest, sagtest du, hast einen Podcast, der heißt Ostbrosche, da habe ich, glaube ich, nach 20 Jahren diesen Begriff wieder wahrgenommen. Ich habe den ewig nicht gehört. Weil es gab ja auch Zeiten, da hat man ja nicht so dazu gestanden, dass man aus dem Osten ist. Also mich ausgenommen, ich war immer dämlich genug, es zu sagen und vor mir herzutragen. Aber ich kenne viele andere, die haben das sehr gut versteckt.
Aber warum sagst du dämlich genug? Also ich merke auch gerade, dass ich eigentlich auf offene Ohren stoße, wenn ich quasi ganz offen und ehrlich zu den Halberstädter Wurzeln stehe, weil ich bin ja auch irgendwie aus Sachsen-Anhalt. Ich finde das auch geil, diese Beständigkeit, die ich da hatte beim Aufwachsen, dieser Kleinstadt-Mief, den ich als Kind irgendwie doof fand, der jetzt einfach toll ist, weil du kommst dahin und es ist alles, wie es war.
Du bist zu Hause, ne?
Eben darum. Mhm. Aber du bist aus Berlin. Ja. Gab es hier auch Ost-Mief?
Ich bin ja in Leipzig geboren, bin aber hier eingeschult worden. Also zwei Herzen schlagen in meiner Brust. Natürlich ist es immer noch was ganz Besonderes, nach Leipzig zu kommen, weil zu Hause Heimat ist. Also ich glaube, die ersten Jahre eines Lebens sind so prägend, im Negativen wie im Positiven. Also man kann sehr schnell traumatisiert werden, aber man kann eben auch ganz positiv geprägt werden. Und ich wurde wahnsinnig positiv geprägt in der Straße des 18. Oktober in Leipzig am Bayerischen Bahnhof im Plattenbau. Und wenn ich heute da bin, der MDR ist ja hinten auf dem Hof mittlerweile, ist das ein ganz besonderes Gefühl. Aber zu den Anfängen des Gesprächs, es ist ein Generationswandel und Wechsel hat stattgefunden. Nach der Wende vor 35 Jahren knapp, da war das ein ganz heikles Thema. Da gab es diese Ostrückbesinnung nicht. Da gab es dieses, wir müssen ganz schnell ankommen im Westen. Wir müssen ganz schnell irgendwie versuchen, Fuß zu fassen. Mhm. Weil alle Peripherieinfrastruktur im Osten war nicht mehr vorhanden. Plattenfirmen, Betriebe, was auch immer. Und deswegen haben natürlich ganz viele versucht, im Westen anzukommen. Und da gibt's eben dann auch viele Kollegen meines Alters, die dann eben ganz schnell auch verheimlicht haben, dass sie aus dem Osten sind. Das war einfach nicht in, nicht Mode. Und jetzt findet seit, ich würde mal sagen, 15, 20 Jahren diese Rückbesinnung statt. ne? Und dieses Revival, sage ich mal, obwohl das ein sehr flaches Wort ist für ein Leben, für eine Vergangenheit. Das darf man nicht revivalen, das ist in uns. Und das ist ein Thema, mit dem habe ich mich sehr oft befasst. Warum haben Kollegen ihre Identität verleugnet? Warum haben sie verheimlicht? Warum begegnen mir Musiker, Schauspieler, was auch immer, wo ich gar nicht wusste, dass die aus dem Osten sind, die da nie darüber gesprochen haben. Manchmal bis heute nicht. Das finde ich traurig.
Das stimmt. Also das ist mir auch gar nicht so bewusst gewesen. Wir hatten letztes Jahr ein Gespräch abends an der Bar. Da hast du mir davon erzählt. Mhm. Und eigentlich unvorstellbar, ne? Man kann noch stolz sein darauf, wo man herkommt. Und wenn man jetzt 30 Jahre später wirklich in einem wiedervereinigten Deutschland lebt und sich doch einfach über die Freiheit freuen kann, auch wenn man vielleicht in einem sehr abgeschlossenen Raum angefangen hat oder anfangen musste. Da kann man doch stolz drauf sein, dass diese Freiheit einem gegeben wurde.
Ich glaube, das ist weltweit ein Phänomen. Es gibt ganz viele Weltstars, deren Biografie auch von irgendwelchen Managern zurechtgeschrieben wurde, weil es einfach cooler klingt, wenn du nicht sagst, dass du im Mittelstand in Australien groß geworden bist, sondern es ist doch besser in den Slums vom Tellerwäscher zum Millionär. Mein Gott, das gibt's auf der ganzen Welt, dass sich da Leute einmischen, Menschen, junge Menschen vor allem unter Druck setzen. Ich glaube, das ist ganz normal. Und ich war halt damals schon so bockig und auch hatte ja meine ersten erfolgreichen Jahre schon hinter mir, dass ich dann, als die Wende kam, mit 21 für mich schon viel zu selbstbewusst war, um mir von irgendeinem meine Vergangenheit klein, schlecht oder sogar ausradieren zu lassen.
Total. Das ist aber auch was mir bei dir komplett aufgefallen ist. Das, was du jetzt gerade sagst, dass man vielleicht nicht zu seinen Wurzeln steht oder seine Biografie so ein bisschen pimpt. Jeder kreiert immer wieder so einen Hype dadurch, dass er sich neu erfindet. Du hypest mit Beständigkeit. Ich kenne dich, wirklich. Allein, wie wir uns kennengelernt haben oder wie ich dich das erste Mal gesehen habe, das war 2008 hier in Berlin beim Friseur. Denn ich war damals mit meiner Mädchenband gerade frisch nach Berlin gezogen und wir hatten ja drei verschiedene Haarfarben, blond, rot und ich war dunkelhaarig, deshalb musste ich auch dann ständig zum Friseur latschen, habe mir hier in Berlin jemanden gesucht und auf einmal
hast du gleich den besten gefunden.
Und auf dem Stuhl neben mir sitzt du und meine Mama ist ein riesiger Fan, nicht nur von dir gewesen, sondern auch von deiner Frisur. Meine Mama hat immer gesagt, ich möchte diese Frisur von Inka Bause haben. Und dann habe ich gesagt, Mama, nichts leichter als das. Ich weiß jetzt, zu welchem Friseur sie geht. Süß. Und da komme ich auch auf den Punkt Beständigkeit. Du hast diesen Friseur immer noch. Ja. Ich habe die dunklen Haare nicht mehr, ich habe auch den Friseur nicht mehr. Aber das liegt auch daran, dass er seinen Salon hier in Berlin zugemacht hat.
Aber es ist eine Katastrophe, der ist in seine Heimat zurück nach Zweibrücken. Also jeder, der weiß, wo Zweibrücken liegt, es liegt genau zwischen allen Großstädten in Deutschland und du kommst da einfach nicht hin. Und wir treffen uns immer, wir machen wirklich so Meetings und sagen, wo bist du gerade? Ich muss nach Köln, dann komme ich nach Köln. Letztens war ich bei ihm zu Hause in Zweibrücken, was natürlich auch dann immer ein Tag Arbeit ist da irgendwie, aber er ist es einfach wert. Also ich muss da einfach hin und ehrlich gesagt, ich glaube, dass jetzt hören vielleicht auch ganz viele tolle Friseure in Berlin zu. Ich glaube bestimmt, dass es ganz tolle gibt, aber es ist einfach meine Angst, dass ich bei einem Friseur lande und er verschneidet und verfärbt mir sowas von meinen Haare. Habe ich ein bisschen Bammel. Also wer meint, dass jemand so gut ist wie mein Weltmeister Hans-Jürgen Zwickowski, der soll sich bitte bei mir melden, dass ich ab und zu mir vielleicht den Weg sparen kann, nach Zweibrücken zu fliegen.
Also meine Mama hat einen neuen Friseur gefunden hier in Berlin. Ja. Die macht das immer noch, dass sie einen Ausflug macht, um mich quasi ab und zu besuchen.
Ach, süß.
Und ich habe Elias für mich entdeckt, auch schon seit über 10 Jahren. Der ist toll. Ich kann dir den wärmstens empfehlen, aber ich möchte Hans-Jürgen auch überhaupt gar nicht, ich möchte das gar nicht absprechen und überhaupt. Ich finde das auch toll, dass ihr so ein Vertrauen habt, dass ihr so eine lange, ich glaube, das ist auch schon eine Freundschaft, oder?
Ja, der hat meinen Vati frisiert. Da war ich noch bei Herrn Umlauf. Ja, das war mein erster Friseur. Der war auch schon in der DDR frisiert. Ich bin sowieso eine unglaublich treue Seele und klebe auch manchmal bei Leuten zu lange fest, wo ich denken sollte, wo andere schon sagen, jetzt löse mal den Leim mal ein bisschen. Ich gebe dir mal ein bisschen Verdünnung. Weiß ich auch nicht. Ich verändere mich in der Beziehung nicht gerne, was mein persönliches Umfeld angeht, weil der Job ist unruhig genug. Das weißt du selber. Jeden Tag neue Leute. Immer von links nach rechts, von oben nach unten. Immer ist man irgendwie in einem anderen Umfeld. Und gerade was so mein mein persönliches Umfeld angeht, da will ich immer meine Hut, da will ich immer meine Leute um mich rum haben, ja. Und Hans-Jürgen hat meinen Vater schon frisiert, obwohl wer meinen Vater kennt, weiß, da gab es nicht viel zu frisieren, weil er hatte irgendwie 2-3 Millimeter lange Haare und sagte aber immer, das ist eine Kunst, diese Haare zu schneiden. Und das stimmt auch. Und dann, als mein Vater nicht mehr lebte, erst nach dem Tod von meinem Vater, bin ich dann zu Hans-Jürgen. Und dann war es natürlich wunderschön, weil er mir immer so viel noch von meinem Papa erzählen konnte, was die da auf dem Stuhl so miteinander erlebt haben. Und das war sehr, sehr schön. Ja, ja, ja.
Ich höre dir total gerne zu, wirklich.
Wenn
du über deinen Papa redest, dann leuchten deine Augen. Ich weiß, der hat dich natürlich auch, der hat dich schon geprägt.
Total. Na klar, der ist in mir, der ist in jedem Gen, mindestens 50%. Und dadurch, dass er ja nicht nur mein Papa ist, sondern eben auch beruflich so eine unglaublich hohe Instanz für mich ist, immer noch, ist das natürlich, nimmt der wahnsinnig viel Raum ein. Und das ist wirklich auch ich will darüber eigentlich gar nicht reden, weil, weißt du, es ist so. Das ist so, das wird dir auch so gehen. Wir haben die besten Kinder, ich habe die besten Hunde. Mhm. Und das muss jeder Hundebesitzer, muss das einfach von seinen Hunden behaupten. Und jede Mutter muss behaupten, dass es das beste Kind von der Welt hat. Und wenn es das nicht tut, dann tut mir das im Herzen weh, weil dann läuft irgendwas nicht richtig. Und genau so will ich eigentlich gar nicht über meinen Papa reden, weil ich würde ihn so in den Himmel heben, weil ich finde, dass ich den besten, tollsten Papa hatte der Welt. Und deswegen ist das für mich heute immer noch unfassbar, dass er nicht mehr da ist. Es ist schrecklich. Ich komme darüber gar nicht hinweg.
Aber du sagst es mit einem Lächeln im Gesicht, weil es ist so schön.
Weil ich dankbar bin, dass ich ihn so lange hatte.
Das ist, ja, genau das. Ja. Und es gibt einen richtig coolen Country-Song, den habe ich vor ein paar Jahren gehört von den Rascal Flatts. Die singen darüber, es ist nicht, dass du einen Eindruck hinterlässt, sondern wie du, was du, also ja, was du für einen Eindruck hinterlässt.
Absolut.
Und es ist doch total schön, wenn man einfach sagen kann, hey, mein Papa ist und bleibt der beste Papa der Welt.
Absolut.
Ja, das ist doch also wirklich toll. Und wenn deine Tochter auch die beste Tochter der Welt ist, dann ist sie das. Und dann macht sie auch die besten Fotos der Welt, weil ich habe es natürlich auf Instagram verfolgt. Du hast selber gepostet, dass deine Tochter jetzt gerade bei Bauer sucht Frau den Bauernkalender.
Ja, für einen guten Zweck. Genau, für die Stiftung von RTL, wir helfen Kindern, haben wir dieses Projekt zusammen gemacht. Ist auch wahnsinnig viel Geld zusammengekommen, haben wir uns sehr gefreut, fast, glaube ich, 30.000 Euro. Und das kam einfach dazu, ich protegiere mein Kind nicht, ich habe mit ihr auch nie auf der Bühne gestanden, ich mag das nicht, eben weil man natürlich absolut subjektiv ist. Mein Kind kann singen, mein Kind sieht toll aus, mein Kind ist die Beste und das kann ich nicht leiden, ich mag das einfach nicht. Jeder soll mit seinen Kindern und mit seinen Männern und mit seinen Frauen machen, was er will. Und ich finde immer, für mich war immer diese Trennung ganz wichtig, deswegen hat mein Vater auch sehr gelitten, als ich dann auf einmal seine Lieder gesungen habe, weil er fand das schrecklich. Ich bin halt damit groß geworden, dass er sagt, dass er gebrüllt hat und hat gesagt, was sollen jetzt alle von mir denken, dass der erfolgreichste Komponist, und das war er wirklich nach Zahlen, der DDR jetzt sein Kind singen lässt, das fand er, das hat ihm Glaubwürdigkeit genommen. Das hat er sich eingebildet, dass ihm das ganz großen Schaden als integere Person zufügt. Und ich kann das verstehen.
Krass. Ja. Das ist eigentlich so wie die Menschen, die vielleicht nicht zu den Wurzeln im Osten stehen wollten, weil das ja eigentlich was ist, worauf man stolz sein kann. Ich meine, dein Papa hätte ja auch sagen können, meine Tochter, die hat so ein Durchsetzungsvermögen und die hat so Bock darauf und die feiert das so, was ich mache. Aber ich verstehe es natürlich, dass er sich da vielleicht, also dass er da auch Angst hatte um dich oder?
Ja, um mich und um sich auch. Ja. Er hatte ja danach keine Interpretin mehr. Die haben ihn ja alle verlassen, weil sie dachten, dass Helga Hahnemann und ich kriegen die besten Songs von ihm.
So.
Und da hat er recht behalten. Und nur die Jahre haben dann gezeigt, dass ich mich durchsetze. Dass natürlich hat er eine Tür geöffnet, aber ich musste ja durch die Tür selber gehen. Aber wir wissen ja selber, wie viel Mittelmaß protegiert wird von Liebhabern, Ehepartnern, Verwandten. Das ist auch gut so. Das ist auch wirklich legitim. Und es gibt immer wieder Schauspielkinder, die dann so kämpfen und dann auf einmal, wie Anna-Maria Mühe, die dann auf einmal am Anfang protegiert scheinen und dann auf einmal ihre Eltern verblassen lassen, weil sie selber so strahlend sind und so talentiert. Mhm. Ich finde, das Recht, protegiert zu werden, hat jeder Mensch.
Absolut.
Weil ich finde auch, dass ich wäre eine böse Mutter, wenn ich nicht versuchen würde, meinem Kind zu helfen, wenn sie zu mir kommt und sagt, Mami, kannst du mir helfen? Mhm. Aber sie kam nie zu mir und sagte, Mutti, darf ich vielleicht mal, weiß ich nicht, Günther Jauch fotografieren? Vielleicht hätte ich gefragt, vielleicht hätte ich gesagt, Mensch, Günther, kannst du nicht mal dich von meiner Tochter? Sie hat nie gefragt, sie hat immer ihrs gemacht. Und Annelie wird zum Beispiel erstmal nie eine Autogrammkarte von mir fotografieren oder ein Plattencover, weil dafür habe ich andere und sehr gute. Und ich möchte auch objektive Menschen haben, die mich ganz anders sehen. Annelie sieht mich viel zu nah. Wir sind uns viel zu nah, als dass sie objektiv mich fotografieren könnte. Das würde so ein familiärer Brei werden, so wahrscheinlich. Ja. Aber das, was sie mit mir gemacht hat, fand ich toll. Aber sie muss ihren eigenen Weg gehen und darauf bestehe ich.
Absolut. Und eigentlich, naja, du bist halt auch als Mama, ist man ja auch immer ein Stück weit eine Vorbildfigur oder ganz ungewollt. Und auch für das Kind, auch wenn man sagt, ich möchte nie so sein wie meine Mama, trotzdem hat man ja eine Identifikationsfigur, jemanden, der einen erzieht, der einen sozialisiert, der einem was vorlebt. Und du lebst ja eine Freiheit, eine Aufgeschlossenheit vor und eine alles ist möglich Einstellung, eine bunte vorurteilsfreie Einstellung, finde ich, so nehme ich dich wahr.
Und da bin ich eine Ostbrosche, also wie du das vielleicht auch so definierst. Ich habe eine Maskenbildnerin gehabt vor vielen Jahren, die war ganz jung, war mäßig talentiert und die sagte mir dann mal in ihrem BMW, schieß mich tot, in einem Sport-BMW, hat sie mich mal mitgenommen zu irgendeinem Job, weil irgendein Fahrer ausgefallen ist. Und da sagte sie, warum bist du der Maskenbildnerin geworden? Ja, meine Mutter möchte und ich möchte auch, gerne einen Mann aus der Szene kennenlernen, aus den Medien. Und da habe ich gesagt, okay, und meine Mutter möchte, dass ich jemanden kennenlerne, der Geld hat. Also, dass ich mich gut verheirate. Und das ist so das Typische, was es immer noch so ein bisschen
war
gibt.
War die Frau aus dem Osten oder aus dem Westen?
Nein, die war natürlich nicht aus dem Osten. Mhm. Und das ist so halt, so, wir sind anders groß geworden. Ne? Wir
Absolut.
Sind, ich will natürlich auch nicht verhehlen, dass diese angebliche Selbstbestimmung der Frau das Selbstbewusstsein der Ostfrau, dass wir alle arbeiten waren, dass meine Mutter, alle waren irgendwie arbeiten, von morgens bis abends, Kinder in die Krippe gebracht, abends aus der Krippe geholt.
Hast du Geschwister?
Ja, zwei Schwestern.
Ah, krass, okay.
Alles Kindergarten, also ich Kindergartenkind, meine Schwestern nicht, weil meine Mutter auch viel zu Hause war, weil sie sich um meinen Papa gekümmert hat. Das war natürlich auch systemrelevant. Mhm. Die brauchten uns ja als Arbeitskraft. Das war ja nicht nur, oh, wir wollen den ostdeutschen Frauen was Gutes tun. Aber dennoch hat uns das ja geprägt.
Ja.
Dass unsere Eltern uns vorgelebt haben, hier muss gearbeitet werden, um Geld zu verdienen. Und wenn man dann immer noch teilweise wirklich ins tiefste Bayern kommt, bin ich schon erstaunt immer noch. Ja gut, aber in Westdeutschland wurde 77 das endlich eingeführt, dass die Frauen nicht mehr fragen müssen, ob sie wählen dürfen und
arbeiten
ob sie
gehen.
Arbeiten gehen dürfen. Und wenn man sich das bedenkt, wie kurz das her ist.
Absolut.
Ist schon erschreckend. Ne?
Und daher kam ja auch meine Idee, diesen Podcast halt zu starten.
Coole
und
Idee.
Eben darum, einfach mal nachzufragen, weil wir sind ja angekommen in der Einheit und es gibt noch wenige Frauen, wie du sagst, vielleicht das ist auch schon ein paar Jahre her mit deiner Maskenbildnerin, aber es ist natürlich noch die Art der Sozialisierung von Ost und West. Du hast deiner Tochter, deine Mama hat dir das vorgelebt, dass wir selbstbestimmt und einfach auch mit Tatkraft irgendwie ans Werk gehen, immer dabei.
Und Geld verdienen
genau,
wollen.
Genau, man unterstützt sich, man ist auf Augenhöhe. Und im Westen war natürlich auch, darf man ja gar nicht unterschätzen, da musste sich die Frau ja wirklich freikämpfen, wie es auch heute wieder noch in anderen Ländern passiert. Das ist einfach
Absolut. Dieses
Recht auf Selbstbestimmtheit. Keine Ahnung, warum es die Frauen da getroffen hat oder so, warum es dann irgendwie in Anführungsstrichen das schwache Geschlecht war. Aber diese Emanzipationsbewegung hat es ja im Westen gebraucht. Und das ist natürlich auch eine Art der Sozialisierung. Da gibt es ja auch Frauen, die bis heute noch einfach so stark für die Frauenrechte einkämpfen oder einstehen, wo mir Frauen aus dem Osten sagen, ich verstehe das gar nicht. Ich verstehe gar nicht, warum man jetzt dafür irgendwie kämpfen soll. Bei uns war das doch schon immer so. Selbstverständlich, genau.
Aber so hat ja die Wiedervereinigung auch was Gutes, genau. Denn jetzt ist ja bundesweit, gibt es ja viel mehr Kindertagesstätten, Ärztehäuser, Krippenplätze und so glaube ich, es gibt auch viele Westler, wenn man noch in Osten, Westen in den Himmelsrichtungen sprechen möchte, die dann vielleicht auch dankbar sind, dass es die Wiedervereinigung gab. So schwappen wir mit unseren ganzen Errungenschaften ja auch so ein bisschen rüber. Das ist ja auch schön.
Absolut. Und wir zwei als Stadtjacken, also du geboren in Leipzig, was natürlich noch eine größere Stadt ist, dann nach Berlin. Ich in Halberstadt, das ist zwar eine Kleinstadt, aber trotzdem war das jetzt halt, ich war immer die Stadtjacke. Ich war...
Stadtjacke. Ja,
es gab die Dorftrottel und die Stadtjacken.
Nein, ist das süß.
Aber ich war natürlich total gerne auf dem Dorf bei meinen Großeltern, bei meinen Onkels und Tanten. Mhm. Und irgendwie habe ich aber auch das Gefühl, dass im Osten oder auch vielleicht auch im Westen, dass auch in der ländlichen Gegend diese Emanzipationsbewegung vielleicht auch gar nicht so groß war, weil man auch da schon immer mit Herz und Hand zusammen geschafft hat. Und da komme ich dann halt dahin, dass du dich ja wirklich auch viel mit Bauern triffst und beschäftigst. Hast du irgendwann mal, ihr seid jetzt auch international mit Bauern und Frau, gibt's da Unterschiede zwischen Ost- und Westbauern, zwischen internationalen Bauern? Oder sind die vielleicht auch so quasi wie im Osten? Wir haben doch nichts, wir machen das, was uns vor die Füße fällt, aus dem machen wir das Beste. Wir haben hier ein großes Feld, das bestellen wir, da gucken wir, wie der Boden ist. Und also weißt du, was ich meine? So diese Bauernschleue. Die,
Wir haben erstmal viel weniger Bauern im Osten, weil wir ja die LPGen hatten. Ja, stimmt. Wir haben diesen Bauern in der dritten, vierten Generation, der seinen Hof noch von seinem Ururgroßvater, der in der Weimarer Republik groß geworden ist, geerbt hat. Das haben wir nicht, weil das wurde ja alles kaputt gemacht. Das wurde ja alles zentralisiert in der DDR. Da gab es ja nur diese landwirtschaftlichen LPG-Produktionsgenossenschaften. Jetzt habe ich es wieder. Fliegt mir auch alles irgendwie nach 30 Jahren mal aus dem Kopf. Und deswegen haben wir richtig Probleme. Also ich wurde ja immer wieder auch angesprochen, warum haben wir so wenig Ossis bei Bauersuchtfrau? Okay. Weil wir also diese gesund gewachsene Struktur des Einzelbauern gar nicht haben. Das kommt jetzt langsam. Jetzt haben wir zum Beispiel auch immer mehr Biobauern und eine junge Generation, die eben sagen, wir gehen aus den Städten raus, wir sind eigentlich Grafiker, aber wir machen jetzt einen Bauernhof auf. Ja? Mhm. Und dann haben wir natürlich in Westdeutschland immer noch diesen typischen bayerischen, niedersächsischen, was auch immer, Bauer in vierter Generation, der ein Problem hat, natürlich eine Frau zu finden, weil die Frauen natürlich keinen Bock mehr haben auf so einen altertümlichen Hof mit Schweinezucht hin und her, sich da tot zu arbeiten, weil das ist ja wirklich ein Haufen Arbeit. Ne? Mhm. Das ist schon alles ganz schön schwierig. Und die internationalen Bauern sind wieder ganz anders, was ich sehr interessant finde. Das sind halt mittlerweile die Kinder einer Auswanderergeneration, die irgendwann in den 60ern, 70er Jahren die Eltern raus. Wir haben von Deutschland die Nase voll und wir beginnen in Australien, Kanada, Paraguay, weiß ich nicht wo, neues Leben. Das sind natürlich auch coole Bauern. Die sind auch anders als der bayerische. Das ist jetzt nicht despektierlich. Das ist eben die Farbe. Die Welt ist bunt. Wir sind bunt. Jeder ist anders. Und das macht es ja so spannend. Ja, ich liebe das, nach Bayern zu kommen und dort meine Schweinshaxen zu kriegen, obwohl ich privat kein Fleisch mehr esse. Aber das natürlich, wenn meine Bauern für mich extra da ein Tier geschlachtet haben, dann esse ich das natürlich auch.
Wirklich?
Und das ist ja dann auch tolles Fleisch und gutes Fleisch.
Also das ist toll, das wusste ich nicht. Ich wusste, dass du dass du vegan lebst.
Ja.
Finde das auch total cool. Aber diese Wertschätzung ist bei mir ja nicht anders. Wenn ich nach Hause fahre, dann esse ich auch die Eier von Oma.
Ja,
also von Omas Hühnern.
Natürlich.
Mein Onkel ist Landhausschlachter. Mm. Wenn ich weiß, wo es herkommt, das ist bei dir natürlich auch, das spricht ja auch wieder irgendwie, das spricht einfach für dich. Ich finde das so toll, dass du da auch nicht so in Schranken denkst.
Ich setze mich doch nicht bei jemandem an den Tisch, der gastfreundlich ist und sage, nee, also übrigens, also ich esse das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Oder ich finde das auch ganz schlimm, auch in Berlin mitunter, wenn du Leute einlädst, dass dann gleich Leute sagen.
Der Allergenkatalog wird berücksichtigt.
Ich habe Laktoseunverträglichkeit. Ich bin so erzogen worden, ich kriege was zu essen, dann befreue ich mich und dann lasse ich einfach das, was ich nicht essen möchte, lasse ich dann lieber liegen und sage eben, ach, ich bin satt oder ich kann heute nicht so viel essen oder mir ist heute nicht so gut oder so. Aber ich versuche, so gastfreundlich und dankbar wie möglich zu sein, wenn jemand mir eine Freude machen will.
Ja, ist eine Wertschätzung.
Ja, und absolut.
Das erklärt für mich, das macht halt so viel Sinn, wie lange machst du Bauersuchtfrau jetzt?
Wir arbeiten jetzt schon an der 19. Staffel.
Das ist
unfassbar.
Jahren?
19 Jahre.
Ach, krass.
Ja.
Wow.
Ja, und mit international sind wir, glaube ich, jetzt schon bei der 5. oder 6. Staffel. Die Zeit rast. Das ist unfassbar.
Die Zeit rast, aber ja. Du hast vorhin schon gesagt, das ist wie bei deinem Friseur. Die Branche an sich um uns herum, die ist unbeständig genug. Da legt man selber Wert auf Beständigkeit. Aber ich finde es ja so schön, dass wenn es, wie es in den Wald hineinschallt, wieder rausschallt, wenn du quasi für Beständigkeit und vertrauensvolle Zusammenarbeit stehst, dass du das auch zurückkriegst von so einem Sender, von so einem großen Sender wie RTL.
Glück gehabt, ja.
Ich muss ja sagen, ich habe meinen ersten Auftritt mit Ich bin ja kein Mann vor 11 Jahren in deiner MDR-Show gehabt. Die große Inka Bause-Show. Und es war eine der schönsten Sendungen.
Die war nicht
auch
so beständig wie Bause.
Leider nicht, was ich nicht verstehen kann. Aber umso schöner ist es, dass du da gerade bei so einem Sender wie RTL so ein beständiges Zuhause gefunden hast.
Ja, ich hätte das auch gerne beim MDR weitergehabt.
Total, das war eine der geilsten Sendungen.
Fand ich auch im Nachhinein. Ich habe mir jetzt vor einem Jahr oder so noch mal eine Show angeguckt. Es gibt auch immer wieder Leute, die ich treffe, die sagen, das war echt schön und vor allem eben für den Rahmen, den wir hatten, für die Möglichkeiten in dem Sender, das ist ja nun mal nicht RTL, war das eine sehr liebevoll und sehr engagiert gemachte Sendung. Fand ich schön. Aber ich bin so ein Mensch, ich bin immer dankbar für das, was ich hatte. Mhm. Ich trauere dem nicht hinterher. Kann ich sowieso nicht, weil ich bin so privilegiert mit meinem Bauern, habe da auch wirklich mit meinem Team eben auch gekämpft für die Beständigkeit. Natürlich wollten die auch schon öfter unser Team auseinanderreißen, natürlich wollten die uns oft öfter schon jemand anders vor die Nase setzen und sagen, wir machen jetzt alles anders, wir machen jetzt alles neu. Und da habe ich dann halt auch gesagt, na, wenn ihr alles anders und alles neu machen wollt, dann macht's auch mit einer anderen Moderatorin, dann seid mutig. So mutig waren sie dann doch nicht, habe ich Schwein gehabt. Und wir halten ganz doll zusammen und ich glaube, das spüren die Leute auch, dass wir halt, dass Menschen, die die Sendung machen, die auch wirklich zu 2/3 schon seit diesen 19 Jahren machen. Also wir wissen auch, wie wir mit unseren Bauern umgehen und die brauchen uns nicht. Die leben ihr Leben, die wollen Spaß haben, die wollen da gerne natürlich auch die Chance haben, eine Frau kennenzulernen. Wir haben ja schließlich auch wir haben 20% Verheiratete von allen jemals vorgestellten Bauern. Das ist eine Megaquote. Wir haben über 30-40% überhaupt Paare von denen, die vorgestellt wurden. Das hat keine Plattform im Internet, kein Paarship, was auch immer hat das. Das ist unfassbar. Aber letztendlich, wenn Frau Bause da irgendwie die große Klappe hätte und da irgendwie mit irgendwelchen Prada-Schuhen auf den Hof kommt, die würden sagen, komm, geh wieder nach Hause, lass uns in Ruhe, wir machen unser Ding hier alleine. Geh dahin, wo der Pfeffer wächst, du Ostbrosche. Das ist schon ein schönes Geben und Nehmen mittlerweile.
Ja, und du bist ja auch, du bist natürlich in den Wurzeln eine Ostbrosche, aber
was man ja auch an meinem letzten Album sieht, ne?
Ja,
mein Corona-Album, ne? Mit meinen ganzen alten Songs, die mich als Ossi geprägt haben. Und
da habe ich übrigens überlegt, ich will eine Playlist machen für diesen Podcast.
Ja.
Welchen?
Oh, der Postbote.
Was? Der Postbote, ja. Mein, okay. mein Stillkissen wird endlich geliefert.
Okay. Los geht's mit dem Stillkissen.
Warte, ich mach kurz eine Pause. So. Dreck.
Oh, du verwöhnst mich wieder. Durch. Ich knabber hier gerade ein bisschen. Ist das okay?
Ja, voll gerne. Ich habe das ja für uns hingestellt.
Ganz toll.
Ich bin auch echt happy, dass ihr da seid. Du hast die liebe Susi mitgebracht, die dich jetzt auch...
Susanne,
die dich begleitet. Frauenpower voll und ganz. Aber wir waren stehen geblieben gerade, bevor mein Stillkissen kam. Das ist ja, ich finde, das ist das Schöne an einem Podcast. Man kann einfach machen, was man möchte.
Toll.
Und wenn es halt klingelt an der Tür und das Stillkissen geliefert wird, wir zeichnen ja extra vorher auf, weil ich mache keinen Hehl daraus. Diesen Monat wird es bei mir passieren, höchstwahrscheinlich, wenn alles nach Plan läuft.
Herrlich.
Dann werde ich das Geschenk auspacken, was in mir gerade noch wächst.
Theoretisch könnten jetzt deine Venen anfangen.
Theoretisch, ja.
Muss aber nicht. Jetzt die letzten 4 Wochen sind sehr wichtig fürs Kind.
Ja, eben darum.
Ich glaub, mal drin.
Ja, das wächst auch noch. Das nimmt sich Zeit, das kommt, wann es soll. Ich glaube ja eh daran, dass alles zum richtigen Zeitpunkt passiert, wie es auch sein
Definitiv.
Soll. Und wir waren gerade aber stehen geblieben.
Ja.
Ich will eine Playlist zu diesem Podcast machen mit Ostsongs. Und da bist du natürlich eine absolute Expertin. Ich hatte seit heute Morgen eigentlich auch schon die letzten 3 Tage und seitdem wir letztes Jahr einen Auftritt zusammen in Römerstein Donnstetten hatten.
Dass du diesen Namen gemerkt hast. Ich weiß bis heute nicht, wo das war. Wo ich hingefahren wurde. Nachts im Dunkeln.
Im Ländle.
Donnstetten.
Florian. Dein Song Florian, der ist mir wirklich so präsent im Ohr.
Nein.
Ich bin damit gestern eingeschlafen. Nein! Ganz im Gegenteil, das ist wie, also jetzt fang mal nicht an.
Nee, ich habe,
also
nee,
ich selber, liebe Florian, den Song.
Ich gehe von mir aus,
ja,
dass ich, bei mir haken sich immer ganz komische Lieder fest, die mich dann die ganze Nacht durch begleiten. Und ich kriege die nicht aus dem Hirn. Ich werde Wahnsinn. Geil. Ich habe dann Melatonin-Spray und sprühe mir da 15 Dinger auf die Zunge, damit ich dann nicht Katzen bei Nacht von Petra Zieger die ganze Nacht höre, was ich irgendwie einen Tag vorher aus Versehen im Radio gehört habe. Also nichts gegen Petra Zieger, um Gottes Willen, und nichts gegen Katzen bei Nacht. Aber das ist jetzt nicht ein Lied, das man die ganze Nacht, wenn man schlafen möchte, hören möchte. Und deswegen dachte ich, dir ging das mit Florian jetzt gerade so. Weil nee. Florian so die ganze Nacht so, nee,
ich habe ja immer nur diese Hook im Ohr, dieses Florian, ja. Florian. Und so stehe ich morgens auf und denke mir, also das macht schon gute Laune. Da ja. fahre ich auch abends nach Hause, so im Dunkeln hier durch Berlin, und denke mir, Florian. Das ist, entschuldige, du singst das sehr viel schöner als
ich. Nein, das war jetzt, ich bin auch dem Lied sehr dankbar. Mhm. Was ich ja nicht singen wollte. Ich habe damals lebte mein Papa noch und ich habe meinem Vater dieses Lied, weil ich war damals bei Jack White und da dachte ich, oh, Jack White, einer der erfolgreichsten Produzenten. Mhm. Und dann dann hatte er noch einen Co-Produzenten, der damals auch für Marianne Rosenberg und Juliane Werding geschrieben hat. Mhm. Und ich dachte, oh, jetzt platzt der Mond, weißt du. Und dann spielt er mir dieses Scheißlied vor. Und dann dachte ich, Scheiße, nein, das kann doch nicht dein Ernst sein. Und ich dachte, Papi, ich bin doch Mitte 30. Ich bin eine erwachsene Frau. Ich möchte tolle Lieder singen. Und jetzt haben die mir dieses Lied vorgespielt. Und meine damalige Managerin Ingrid war total begeistert. Und ich natürlich erfolglos seit der Wende, mehr oder weniger erfolglos da rumgedümpelt. Und dann hat mein Vater gesagt, Inka, du musst dieses Lied singen. Erstens mal könnte es von mir sein und zweitens wird es ein Hit. Und er hat recht behalten. Also ich hätte das ohne meinen Papa nicht gesungen.
Krass.
Ja, und da bin ich ihm auch schon wieder dankbar, weil das wurde so eine Art musikalisches Comeback für mich. Wurde ja zum Jahreshit, Sommerhit des Jahres gewählt in den Ostländern. Damals war das ja noch so ein bisschen... 2000, 2001 irgendwie war das.
Mhm. Das ist erst 2001 gewesen?
Mhm.
Ach, krass.
Mhm. Ja. Naja, was heißt er? Ist auch schon wieder über 20 Jahre her.
Ja, aber ich dachte, dass das Lied steht für mich so für dich, dass ich dachte, das kam aus dem Osten damals. Nee, aber nee, jetzt nee, okay, jetzt check ich das.
Ja, das war der Spielverderber.
Aber ist aber auch geil, dass dein Vater natürlich, ich meine, wenn er selber auch so gute Songs geschrieben hat und für alle Ostkünstler und so ein erfolgreicher Komponist war, dass er trotzdem noch diese Offenheit hatte und ja, auch die Größe einfach zu sagen, ey, die Nummer kann von mir sein, das ist ein Hit. Also, dass er das gehört hat, das ist ja nicht selbstverständlich.
Also ist ihm nicht leicht gefallen. Ich glaube, er hatte auch erst wirklich, er ist ja 2003 gestorben. Er hatte erst so ein paar Jahre vor seinem Tod eigentlich einen Haken gemacht hinter seiner Karriere. Ne? Mhm. Das muss ich wirklich sagen. Also ich meine, man muss bedenken, was haben auch Kinder für eine Rotznäsigkeit. Ich habe meinem Vater, ich muss jetzt, wo ich 54 bin, ich schäme mich da im Nachhinein noch so, aber Eltern wissen ja, dass man es nicht böse meint. Ich habe wirklich meinem Vater gesagt zur Wende, als er so verzweifelt war, ne, und keinen Fuß auf die Erde bekommen hat und, weil Autoren hatten die im Westen genug, die wollten alle selber Geld verdienen. Die Interpreten sind natürlich auch alle zu Westautoren gerannt, zu den Westfirmen, alles zu verstehen, alles logisch, weil es gab keine Ostplattenfirma damals. Alles richtig und er hatte nichts mehr zu tun. Und da habe ich meinem Vater gesagt, Mensch, Papi, du hast doch so ein tolles Leben hinter dir. Mhm. Jetzt machst du mal schön Rente und jetzt machst du mal schön ruhig. Jetzt fährst du mit deiner Frau schön um die Welt, hast genug Geld, alles ist schön. Da war mein Vater 50 zur Wende oder 51, 52. Der war jünger als ich jetzt. Und da kommt diese Tochter und sagt, Mensch, mach mal Rente. Wenn mir heute einer sagen würde, sag mal, Inka, jetzt komm, hör auf. Mach Rente, komm. Dann würde ich sagen, sag mal, spinnst du? Ah, da schäme ich mich jetzt im Nachhinein ein bisschen
echt?
Dafür. Ja, das, für mich war das ein alter Mann. Ach Kinder so. Sehen doch ihre Eltern ganz anders.
Ja, das stimmt. Obwohl ich habe das Gefühl, dass die Leute mit 30 darauf hinarbeiten, damit sie halt mit 50 so viel Kohle haben, um in Rente zu gehen, um zu sagen, ich mache mal noch 20, 30 Jahre La Paloma,
ja,
olé.
Aber frag die mal, ob sie es dann auch tun. Ich töne ja schon seit 20 Jahren. Erst wollte ich mit 40 nicht mehr arbeiten, dann wollte ich mit 50 nicht mehr arbeiten. Und jetzt sage ich, oh Mensch, bis 60 würde ich aber noch gerne. Ja, weil mir macht das ja so viel Spaß.
Weißt ja, du? Natürlich.
Natürlich habe ich das in meinem Handy stehen, dass ich 2028 aufhören möchte.
Willst du?
Ja. Das habe ich mir in mein Handy geschrieben, weil, wenn ich so alt bin, fühle ich mich ja trotzdem immer noch jung. Man hat ja, das Hirn ist ja das einzige Organ, was nicht altert. Ne? Mhm. Du fühlst dich immer noch wie 18. Wenn du mit 60 in irgendeine Disco gehst mit irgendjemandem, mit deinen Enkeln und hörst ein Lied von früher, ja, bist du sofort wieder ein junges Mädchen. Ja. Das ist einfach so. Oder wenn du dich verliebst. Ja. Es gibt keine alte
Meine
Liebe
Oma
oder sowas.
Mit 80 ist, gerade.
Nein, die hat sich verliebt.
Naja, nicht verliebt, aber die Mechanismen sind immer gleich. Also, dann erzählt mir meine Oma, dass sie irgendjemanden kennengelernt hat. Dann tauschen die Nummern aus, dann telefonieren die hin und her.
Ist das nicht schön?
Und ich denke mir, das erzählen mir meine Freundinnen auch, ne? So von wegen, ja, und dann ruft der jetzt öfter an und wenn der selber anruft.
Die hat Schmetterlinge immer.
Ja, genau, total.
Die Schmetterlinge werden nicht alt.
Das ist total schön.
Es ist wunderbar. Es ist ganz toll.
Und kennst du auch dieses Phänomen, wenn man Freunde von früher sieht, man ist gleich wieder 18, man sieht die auch nicht alt. Also ich sehe meine Freundinnen,
also,
mit denen ich Abi gemacht habe, denke ich mir, wir sehen immer noch so aus wie gestern beim Abi-Ball.
Wie lange hast du die nicht gesehen?
Länger nicht? Ja, nee, doch, die eine sehe ich eigentlich immer öfter.
Das ist der Fehler.
Ach so.
Also ich finde ja immer, ich habe ja dieses Klassentreffen-Phänomen, ne? Es kommt, also 30 Leute haben Klassentreffen und du interviewst bitte jetzt für deinen Ostbrosche jeden der 30 Leute und jeder der 30 Leute wird sagen, Mann, sind die anderen alt geworden, aber ich habe mich noch richtig gut gehalten, ne? Weil man sich selber im Spiegel, man wird ja mit sich selber alt. Und ich finde, ich sehe geil aus. Ich sehe super aus. Ich habe mich super gehalten.
Du bist auch.
Und wie sehen die denn alle aus, die mit mir in eine Klasse gegangen sind? Das ist Horror. Aber natürlich, wenn Leute mich jetzt 20 Jahre nicht gesehen haben, was schwierig ist, weil ich ja doch relativ oft im Fernsehen bin. Deswegen sage ich auch zu allen Stars, Leute, wenn ihr einmal aufgehört habt, bleibt weg. Kommt nicht auf die Idee, nach 5 Jahren wieder eine Fernsehsendung zu machen. Kennst du diese Oldie-Sendung, wenn auf einmal Harpo, den du irgendwie 30 Jahre nicht gesehen hast, oder den Sänger von Pink Floyd, oder weißt du, die keine Ahnung, ob der noch lebt. Wenn du die ewig nicht gesehen hast und dann sitzen die auf irgendeiner Wetten-das-Couch und du denkst, ach du Scheiße, sag mal, ist der alt. Wenn der aber jede Woche wie Peter Kraus im Fernsehen ist, dann wirst du mit dem zusammen alt. Okay. Und deswegen denke ich, entweder durchziehen, aber wenn du aufhören willst, dann bleib weg vom Medium und setz dich nicht 20 Jahre später nochmal in irgendeine Talkshow.
Aber was mit Benny und Bumsdings von ABBA, mit den beiden, die dann bei Wetten, das auf einmal saßen?
Nee, die hast du immer wieder zwischendurch gesehen. Ja? Doch, die hast du immer wieder gesehen. Geht jetzt wirklich nur um Leute, die du wirklich 10, 20 Jahre, die völlig raus waren.
Krass. Also Howard Carpendale hat es noch gut hingekriegt, meinst du, oder?
Ja, oder der war ja auch eigentlich immer, was war der, ein Jahr oder was?
Der hat schon 10 Jahre Pause gemacht oder so, oder?
Ja.
Ja, doch.
Also für mich war der immer irgendwie präsent. Aber er hat es gut geschafft mit seinen Haaren und
ja, alles, ne? Ja. Generell auch Roland Kaiser. Also ich finde schon, im Schlager, stimmt, wahrscheinlich sind die Menschen auch immer da. Ja, eben darum. Die siehst du immer. Aber ja, keine Ahnung, ich bin ja noch groß geworden mit so Schlagerleuten wie den Wildecker Herzbuben.
Ja.
Also alle, die nach Halberstadt ins Clubhaus gekommen sind und da sich erbarmt haben, für uns zu spielen.
Das ist doch süß, ihr habt auch ein schönes Opernhaus. Habt ihr das noch?
Nee, ein Opernhaus haben wir nicht, aber ein Theater haben wir.
War das Theater, wo mein Vater seine Premiere hatte? Wir waren ja in den 80ern.
Das Nordharzer Städtebundtheater.
Ja, da waren wir und da hatte er von seiner Oper, die er geschrieben hat, die wahnsinnig schön ist, was auch nur so ein Haufen Arbeit für mich ist, weil ich möchte das gerne nochmal an den Mann bringen.
Da haben wir schon drüber gesprochen.
Der Grille, genau. Ne? Und da hatte er dort Premiere und das war echt schön. Da waren wir in Halberstadt.
Der Gesang der Grille.
Wunderschöne musikalische Fabel. Ein wunderschönes Stück.
Stimmt, da wollte ich eigentlich, weil ich bin ja ganz gut mit dem Intendanten in Halberstadt und mit dem ehemaligen Oberbürgermeister, die wirklich auch sich große Mühe geben, dieses Nordharzer Städtebundtheater.
Ich schreibe mich sogar noch mit Herrn Krug, mit dem ehemaligen Intendanten, der mittlerweile auch weit über 80 ist, glaube ich. Was heißt regelmäßig? Wir haben auf jeden Fall Kontakt wieder aufgebaut. Und das macht keiner. Weil es ist halt wie eine Operette. Es ist Musik und Schauspiel und Bühne. Und das ist zu teuer heutzutage. Und die Häuser haben so einen Druck, die Häuser voll zu kriegen. Mhm. Die müssen Figaros Hochzeit spielen und. Also diese Klassiker. Mhm. Und das ist ganz schwer, weil nur Musik geht, das ist nicht so teuer. Also Orchester oder nur Theater. Aber das ist halt, Oper ist das teuerste überhaupt, was du aufführen kannst.
Ich finde ja generell ist Musik gerade so, es wird irgendwie so abgewertet. Also natürlich kostet das was, wirklich Musiker auf die Bühne zu stellen, Musik zu machen, die eben nicht vom Band kommt. Das habe ich ja lange am Schlager eigentlich, ich habe es gefeiert, ich habe mir das auch gerne angeguckt. Mhm. Aber als ich angefangen habe, selber meine eigenen Alben zu machen, bin ich halt mit Band auf die Bühne gegangen.
Ja, fand ich auch immer toll.
Genau, und alle haben aber gesagt, wie kannst du das machen? Und überhaupt, und da scheißt du uns hier vor den Koffer, weil wir gehen halt Halbplayback auf die Bühne. Und du stellst dich hier mit Band hin, das geht ja nicht, du musst auch Halbplayback singen.
Natürlich, ja. Immer nach unten orientieren.
So, und dann dachte ich so, schade eigentlich. Mittlerweile habe ich eine Hybridvariante gefunden, beziehungsweise, also klar, die Touren sind jetzt auch irgendwie weniger geworden, natürlich auch durch Corona.
Na klar.
Wie ist es bei dir als Sängerin, wenn du auf die Bühne gehst? Wir lieben das, was wir tun. Wir gehen Kompromisse ein, um jetzt quasi uns wieder auf die Bühne zu stellen, dass es jetzt keine Operette, keine Oper wird. Ich hoffe und bete dafür, dass das irgendwie, dass die Menschen diese Wertschätzung wieder dafür kriegen. Wenn wir uns halt auch die Mühe machen, Songs zu singen, so wie du auf deinem letzten Album, dass du natürlich auch Perlen der ostdeutschen Musikgeschichte raussuchst. Da waren wir stehen geblieben. Welchen Song hast du da so ganz besonders ins Herz geschlossen?
Alle. Ich habe wirklich mich ja jahrelang mit dem Album befasst. Davorher sogar, bevor das Album fertig war, schon eine Tour zu diesem Thema gemacht, um meinen 50. rum. Das ist für mich schon ganz lange ein ganz großes Thema. Und es waren ja nicht nur die Erfolgreichen, die Big Ten, über Siebenbrücken, Jugendliebe und, die als Alibi immer noch gespielt werden in allen Rundfunksendern, damit auch ja keiner sagen kann, ihr spielt keine Ostmucke. Und dann werden immer dieselben Titel bemüht, die mir selber mittlerweile als Ossi schon zum Hals raushängen. Es gibt wirklich kein Lieblingslied, weil ich hänge an jedem, weil jedes ist auch so unterschiedlich. Also vom fast volkstümlichen Schlager bis hin zu Als ich fortging von Dirk Michaelis. Also das ist so eine Spannbreite, das kann eigentlich nur Ossis gefallen, weil es einfach auch so viel musikalische Toleranz erfordert, obwohl es ja von einem Produzententeam produziert wurde, ist es ja trotzdem eine Farbe und eine Art Genre, ne? Aber um nochmal auf die Musiker zurückzukommen, das beinhaltet auch diese musikalische Fabel von meinem Vater. Das ist genau dieses Thema, deswegen brennt mir das auch so unter den Nägeln. Das ist das Thema, dass die Ameisen arbeiten den ganzen Sommer über und bringen in ihren Bau die Lebensmittel für den Winter. Und während der Arbeit, um die Produktivität zu steigern, gab es eine Grille und die hat immer gespielt auf ihrer Geige. Und dadurch ging den Ameisen die Arbeit so toll von der Hand, weil sie die Grille hatten. Und als es dann kalt wurde im Winter, hat die Ameisenkönigin gesagt, die Grille darf nicht mit hier rein, weil sie hat nicht gearbeitet. Sie hat ja nur Musik gemacht. Ist das nicht ein schönes Thema? Das ist eine ganz alte Fabel von La Fontaine. Welchen Wert hat die Musik. Und da kriege ich jetzt Gänsehaut, weil es gibt ein so unfassbar gutes Libretto dazu. Auch mit einem Lied. Es gibt so viele Dinge, die man nicht messen kann. Wie im Eiskunstlauf. Es gibt einen Schnellläufer, da kannst du eine Stoppuhr nehmen und die Sekunden messen und dann gibt es den Eiskunstlauf und dann muss jemand
eine Kür
tanzen und jemand sagt, finde ich scheiße oder finde ich toll.
Ja.
Und das ist Kunst. Was ist Kunst wert? Und in solchen Zeiten wie heute gibt es viele Menschen, die eben sagen, auf was, ich kann nicht auf das Brot verzichten, ich kann nicht auf den Zirkusbesuch für meine Kinder verzichten, aber ich kann auf einen Konzertbesuch verzichten. Mhm. Das ist auch okay. Mhm. Das müssen wir auch respektieren als Künstler.
Total.
Aber ich sage immer, und das ist so meine Prämisse, man kann ohne Kunst und Kultur existieren, aber man kann ohne sie nicht leben.
Mhm.
Und zwischen existieren und leben ist noch ein ganz großer Unterschied.
Absolut. Und ich meine, ich möchte es auch gar niemandem vorwerfen, dass man eben da die Abstriche macht im normalen Leben und sagt, okay, dann halt dieses Jahr irgendwie keine Konzertkarten. Was ich, glaube ich, eher wirklich anprangere und was ich kritisiere, ist die Musikindustrie an sich, die selber sagen, also wie so ein Spotify, die halt sagen, ja, dann macht ihr halt zu wenig Musik, wenn ihr zu wenig Streams habt, dann müsst ihr halt jede Woche was raushauen.
Mhm.
Also da geht für mich die Seele verloren von jedem Absolut. Song, den man macht. Oder man hat jetzt so einen Algorithmus, um einfach mal so im Fachjargon zu sprechen, man muss Lieder machen oder soll Lieder machen, die nicht länger als 2:30 sind oder vielleicht sogar TikTok
sofort losgehen, jetzt, auch
genau,
kein Intro haben.
Am besten 10, 15 Sekunden und es muss knallen, 30 Sekunden maximal, die Aufmerksamkeitsspanne wird kleiner, es darf nicht mehr als 4 Akkorde haben. Und das finde ich, da denke ich mir, dann habe ich einen Song wie Immer wieder geht die Sonne auf von Udo Jürgens oder was für mich so ein Ostlied ist, was ich total gerne mag, ist Schneeflocke von Veronika Fischer.
Ja, genau.
das hört man jetzt und das klingt natürlich ja wie aus einer anderen Welt, aus einer anderen Zeit, aber man kann es ja in 2023 transportieren, zumindest vom Klang, von der Produktion her, aber ich kann es nicht auf 2,30 runterkürzen und kann auch nicht irgendwie das nur in vier Akkorde packen, sondern das sind musikalische Werke. Und
absolut. Ach, schön, dass du das zu schätzen weißt, aber Linda, ich habe immer so eine Angst, weil jede Generation hat immer ab einem gewissen Alter über die neuen Zeiten geschimpft, weißt du? Und mein Kind geht halt mit den Sachen auch schon wieder völlig anders um als ich, ne? Und ich mittlerweile möchte auch getriggert werden. Und wenn ich mir jetzt einen Polizeiruf angucke von vor 30 Jahren, ich halte es nicht aus. Ich halte diese Schnitte nicht aus. Ich halte das nicht aus, wie die zeigen, wie ein Trabi irgendwie 5 Minuten durch Ost-Berlin fährt. Da wäre ich wahnsinnig. Da gehe ich mir zwischendurch noch was zu trinken holen aus der Küche. Und weißt du, ich bin ja Werbung mittlerweile auch gewöhnt. Du verpasst
aber nichts.
Der Scheiß heute ohne Werbung. Das ist ja Mist. Ich wollte mir doch meine Erdnussflips holen aus der Küche und es ist gerade so spannend. Deswegen ist ja Streaming auch so interessant. Ich glaube, wir Künstler müssen unsere Nische finden. Und ich finde nur schlimm, wenn jetzt Kollegen zu dir sagen, wieso trittst du mit Band auf, bist du bescheuert? Ja. Jeder soll machen, was er für richtig hält. Und ich finde es bewundernswert, wenn ich in die Staaten fliege oder irgendwo hin und ich gehe in einen Club und da spielt eine geile Band vor 20 Leuten. Aber die sind glücklich damit und die erwarten keine 200 Leute. Die können davon auch gar nicht richtig leben und die müssen nebenbei kellnern. So what? Aber sie sind Musiker mit Herz und Seele und sie können halt davon nicht leben. Das müssen wir jetzt in Deutschland langsam lernen. Das ist auf der ganzen Welt schon seit vielen Jahren ganz anders. Also frag mal einen amerikanischen Musiker, ob der von seiner Musik leben kann. Da findest du eine Handvoll und der Rest ist halt arm. Arm wie die Bettelmäuse. Enorm,
aber deshalb stellen wir uns ja auch so breit auf, ne?
Richtig, richtig, genau. Deswegen machen wir Podcasts, deswegen haben wir Bauern und das und das. Ja. Aber ich finde, man muss versuchen, bei sich zu bleiben und darf nicht schimpfen über die Zeiten, die sich ändern.
Nein, das stimmt. Ich versuche ja jetzt auch neue Songs zu schreiben.
Das ist gut, das ist toll. Linda, mach das bitte. Ja. Weißt du,
und die haben nur noch 4 Akkorde und die sind 2,30 lang.
Nein, mach das, wie du das möchtest. Und ich habe meine Tour auch gemacht vor irgendwie 300, 400, 500 Leuten. Und jeder Veranstalter ist mit einer Fresse an mir vorbei, weil sie dachten, sie haben die Bauernpause da und sie dachten, jetzt kommen 2000 Leute zum Konzert und dann kommen nur 400-500 Leute. Aber diese 400-500 Leute hatten glasige Augen nach dem Konzert, haben fast geheult, haben gesagt, das war das schönste Konzert ihres Lebens und dann bin ich glücklich. Und solange ich die Gage für meine Musiker irgendwie wieder einspiele und ich einen Veranstalter finde, der sagt, okay, ich werde mit dir nicht reich, aber ich habe Bock auf die Tournee, habe ich jetzt auch wieder gefunden, dann ist es doch schön.
Wann gehst du auf Tour?
Also nächstes Jahr geht's richtig los wieder.
Schön.
Ob es eine Tour wird, weiß ich noch nicht, weil Tour ist sehr gefährlich mittlerweile. Als eine Person. Konzerte, richtig schöne. Und ich leiste mir auch in diesem Jahr wieder so ein paar Open-Air-Konzerte und Sachen, wo natürlich auch mehrere Künstler dabei sind. Und wer mich nicht mit Band haben will, der kriegt mich nicht. Das Schöne ist, ich kann es mir leisten. Aber ich verstehe jeden, der eben auch sagt, wie Petra Zieger oder so, die sagen, ja, ich freue mich über jede Mucke mit Band, aber ich mache es eben auch ohne Band, weil ich muss davon leben.
Klar.
Jeder muss zusehen, wie er irgendwie erhobenem Hauptes und ohne andere zu beschädigen durch sein Leben kommt.
Klar, und wir wollen ja auch gehört werden. Also ich bin ja angetreten als Sängerin, weil ich halt Bock habe, eben nicht hier nur in meinen kleinen 4 Wänden irgendwie oder unter der Dusche zu singen, sondern ich will ja auch, dass die Lieder gehört werden.
Und in Donnstetten, wo wir waren, hast die beste Halb-Playback-Mucke da abgeliefert, weil du ja auch entertainst. Ja. Weißt du, es gibt ja Leute, die sagen, Band ab, weißt du, und wissen nicht, was sie sagen sollen, wenn der Techniker geschlafen hat. Ja. Aber du performst doch ganz anders. Und da nützen anderen auch die Band hinter sich nicht, weil sie keine Persönlichkeiten sind. Ja. Und du hast toll performt und man hat gar nicht gemerkt, dass da keine Musik auf der Bühne standen.
Ja,
weil du die Leute im Griff hattest. Und das ist die Hauptsache.
Das sind aber so Auftritte, wo ich vorher richtig Bammel vorhabe. Mhm. Ne? Mit jeder anderen Tour, Band, irgendwie immer, wenn ich jemanden dabei habe, wo ich weiß, okay, ich habe auch so einen kleinen Rückhalt.
Du hast ja einen Schutz durch die Leute, die mit auf der Bühne sind. Na klar.
Da lässt man sich irgendwie noch so ein bisschen leichter drauf ein.
Ja.
Und bei solchen Auftritten,
ich hasse Halbplayback.
An dem Abend habe ich es auch geliebt. Muss ich auch ganz ehrlich sagen.
Weil du es gepackt hast.
Ja.
Weil du es gepackt hast.
Weil man macht sich vorher anders Gedanken. Man geht ja mit den Möglichkeiten. Du weißt, du hast 20 Minuten Zeit und die Leute wollen feiern und es ist ein Festzelt. Und natürlich denkt man bei mir nicht, da kommt jetzt irgendwie mit, okay, ich bin ja kein Mann, dazu kann man tanzen, aber alle anderen Songs sind ja auch so ein bisschen zum Zuhören. Aber ja, man macht dann halt das Beste draus. Man sucht die Songs raus, die knallen. Das ist wie bei dir. Absolut. Die Hütte hat gebrannt.
Wir sind
alle
ja dafür,
haben Florian gesungen.
Aber wir sind ja auch dafür da, für die Leute da zu sein. Und wie gesagt, und wenn ich für die Leute nicht da sein will, sondern wenn ich nur für mich da sein will, dann muss ich in irgendeinen Club gehen im Keller und mit dem Rotwein in der Hand vor 20 Leuten singen. Dann singe ich für mich alleine. Ist ja okay.
Und warum, also... Und auch bei dir haben die Leute zu Ostliedern da im Ländle getanzt und auf den Bänken gestanden. Und es hat doch auch einen Grund, warum zum Beispiel Matthias Reim oder auch Roland Kaiser, warum die so einen Stellenwert in Dresden haben. Oder Matthias Reim ja wirklich auch die großen Ostsongs gecovert hat. Schwanenkönig. So. Weil es ist ja, ich finde das so schön. Wir haben, also dass man auch da... Die Menschen wieder zusammenbringt und alles so, ach, also welche Songs muss ich jetzt auf diese Playlist packen?
Da musst du von mir jetzt?
Von dir?
Von allen?
Von generell. Ich möchte, dass du mir zumindest mindestens 3 Songs
ach du Scheiße.
Im Nachhinein, also aus kannst, musst du nicht schütteln. Jetzt ad hoc.
Okay.
Aber das fände ich toll, wenn wir da einfach anfangen.
Also ich kann dir schon mal meine Lieblingsliedermacherin aus, die leider verstorben ist vor ein paar Jahren, in jungen Jahren, die war auch erst irgendwie Mitte, Ende 50, also finde ich noch relativ jung, Regie Klaassen, gebe ich dir einen ganz tollen Song. Also ich kenne alle ihre Lieder auswendig.
Regie Klaassen?
Ja, ein Geheimtipp.
Der Name sagt mir
aus
was.
Hamburg. Und die hat selber ihre Songs auch selber getextet und
die
geschrieben.
Ist aus dem Osten?
Nee, aus dem Westen. Wir mischen ja. Wir haben
wir
ja
mischen
kein
ja,
Osten
ja,
Westen
eben
mehr.
Darum, stimmt.
Also da kommt auf jeden Fall von Regie Klaassen kommt ein Lied drauf. Das ist auf jeden Fall klar wie Kloßbrühe.
Klar wie Kloßbrühe.
Darf auch George Michael drauf sein?
Alles, was du
ich
willst.
Ich liebe George Michael, ist für mich der Größte überhaupt. Neben Freddie Mercury. Und dann natürlich noch ein Ostsong.
Ja, klar. Nee, stimmt. Du hast vollkommen recht. Warum eigentlich... Na klar, ich sage, ich will mit diesem Podcast keine Gräben schaffen. Und natürlich wird das dann auch bunt gemischt. Natürlich. Was hört der Osten und was hat er quasi gesungen?
Wir
natürlich.
Haben doch immer Westmucke gehört in Berlin und Leipzig.
Echt?
Und jetzt soll man nach der Wende dann nicht mehr. Nur noch, wir müssen zusammenhalten. Wenn ich den Satz höre, dann kriege ich schon Gänsehaut. Ja, machen wir doch sowieso. Alles gut, habt doch keine Angst. Ist doch alles gut. Uns kann uns doch selber keiner nehmen und das, was wir erlebt haben.
Aber diese prägnanten Sätze auch aus Osten. Ne? Wir müssen zusammenhalten, wir hatten doch nichts. Gibt's noch irgendwas?
Wir hatten so viel. Wir hatten so viel anderes, als der Westen hatte, um dass er uns so beneidet. Und das ist, wir hatten so viel. Ich glaube, wir hatten nichts. Es ist doch scheiß.
Scheiß ist schon
Reis.
So, ne?
Ja. Na klar hatten die natürlich, ich bin aus Leipzig und Messestadt Leipzig, Berlin Hauptstadt. Wir haben natürlich immer im Kofferraum die ganzen Haarmilch, Papiertaschentücher und.
Wirklich?
Und Mokkafix natürlich zur Ostverwandtschaft gefahren. Wir mussten immer aus Berlin und Leipzig alles mitbringen, wenn wir zu Freunden und Verwandten gefahren sind. Natürlich ging es denen in Pirna, Weißenfels und Ottendorf, Okrilla nicht so gut. Ich habe jetzt hier auch gut reden. Ich komme aus einer privilegierten Familie und aus der Großstadt. Klar hatten wir immer mehr. Aber trotzdem darf man nie auch heute, nur weil wir Geld haben, weil wir in einem reichen Land leben und es uns verhältnismäßig oder den meisten verhältnismäßig gut geht, haben wir doch trotzdem ein Manko an ganz vielen Dingen.
Total.
Ja, man darf das eben, da sind wir wieder bei den Dingen, die man nicht messen kann. Aber wir hatten doch nichts. Wir hatten schon ganz schön viel.
Ich finde auch. Und es hat sich ja auch so gewandelt, wenn ich hier in Berlin noch die übergebliebenen Plattenbauten sehe. Du bist genau wie ich, habe ich vorhin gehört. Du bist auch in der Platte groß geworden oder in der Platte geboren. Das war für meine Eltern damals so in Halberstadt. Wir haben erst in so einem kleineren Häuschen gewohnt mit so 6 Parteien in der Max-Planck-Straße und sind dann in die Blocks in die Kühlinger Straße gezogen.
Und habt ihr euch gefreut, oder?
Ja, das war doch die Errungenschaft. Was? Da hast du Jahre drauf gewartet, dass du in der...
Warmes Wasser aus dem Hahn.
Eben darum. Und dass du heute in... Also heute sagt man despektierlich die Sardinenbüchse dazu, weil halt ne die Wohnungen da so... So
eng und schmal. Und
ja, aber ich fand das auch schön. Ich fand das nie schlimm. Also ich hatte mein tolles Kinderzimmer mit der Mickey-Maus-Tapete und dem orangenen Fernseher.
Cool.
Und wir hatten einen großen Balkon.
Also ihr hattet Westverwandte sozusagen?
Nee, wir hatten... Also
ach so, das du war bist ja auch so jung, du bei dir war ja schon
eben Westen. Darum, es war dann schon... Ich glaube, wir sind 91 oder so, sind wir in die Platte gezogen. Und da war dann... Aber das war auch toll. Also mein Vater hat auch noch meiner Mutter 1994 einen Trabi geschenkt.
Ist das süß.
Zum Geburtstag, ja. Cool. Weil da gab es den auch günstig. Behalten. Der hat auch lange drauf gewartet dann. Meine Mutter süß. Konnte nur nicht mitfahren dann. Und deshalb hat mein Vater den dann jeden Tag zur Arbeit genommen. Aber ja, also klar, alles, was im Osten irgendwie schwer zu kriegen war, haben meine Eltern auch zu der Westzeit dann noch gehypt, weil auf einmal konnte man es haben.
Klar. Und das ist ja 20 Jahre, nee, 14. Wie lange hast du auf den Trabi gewartet? Zwischen 11 und 14 Jahren, ne?
Wahrscheinlich, ungefähr. Ne? Also... Krass, und wir haben immer noch, und ich, für mich war der Trabi mit 5 Jahren, also das war geil, das Mäusekino da drin. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Ja klar, ich hatte einen Trabi. Ja. Ich werde nie vergessen, wie ich in Rummelsburg, da hinten war die Auslieferungsstelle in Berlin für die Trabis. Und da saßen ganz viele alte Leute. Mhm. Und ich habe natürlich über die Beziehung meines Vaters, weil ich ja zu Mucken fahren musste und wir hatten keine Autos, ne? Und mein Vater hat geschafft, über... weiß ich nicht, Künstleragentur, keine Ahnung, über irgendwas Komisches hat er geschafft, Kraft seiner Wassersuppe seiner Tochter einen neuen Trabi zu besorgen. Und ich bin da, ich hatte noch nie meine Fahrerlaubnis, bin da mit dem Vater meiner Tochter damals rein, weil der schon eine Fahrerlaubnis hatte, und habe mir mit 17er, 18er mein Trabi abgeholt. Da saßen die ganzen alten Männer, weißt du, die irgendwie 15 Jahre auf den Trabi gewartet haben, Frau Pause mit ihren langen Haaren, verstehst du, ist da 87, 88, irgendwie reingeeiert und hat sie ihren Trabi abgeholt. Es war mir ein bisschen unangenehm. Ich entschuldige mich heute noch, falls jemand mit mir da in diesem Raum gesessen hat und auf sein Trabi gewartet hat. Ich entschuldige mich ganz doll. Ja, aber ich muss ja zur Mucke fahren.
Naja, aber eben darum. Und man muss ja auch gönnen können, ne? Also das ist ja was, wo
kann
man...
Kann ja keiner mehr.
Eben darum. Das konnte man vielleicht auch schwer im Osten, dass, wenn man eben halt quasi immer so lange gewartet hat oder was auch immer oder auch im Nachhinein sich so... Also jetzt diese Benachteiligungsphilosophie, so dieses, die anderen haben ja immer mehr oder was auch immer, und man muss immer so dafür kämpfen und dafür einstehen und dieses Gönnen.
Naja, es ist aber auch schwer heute zu gönnen. Die Zeiten sind ungerecht, und das war auch das, während der Corona-Zeit dachte, ich habe mit meinem Lieblingsitaliener gesprochen und die waren alle so relaxed. Mhm. Und weißt du, warum die relaxed waren? Weil es allen so ging. Weil er nicht der Einzige in der Straße war, der zumachen musste, und der andere durfte weiter aufmachen. Ja. Und ich glaube, im Osten war es so, es ging uns allen gleich. Mhm. Natürlich hatte ein Fleischer da mehr Beziehungen, ein Arzt hatte da mehr Beziehungen, der Künstler hatte dort. Jeder hatte was, und jeder hat versucht, mit dem, was er hatte, was anderes, was er nicht hatte, zu bekommen. Also selbst die Verkäuferin, meine Schwiegermutter war Verkäuferin, die hat Sachen gekriegt, die hätte mein Vater mit seinem ganzen Geld auf dem Konto nicht bekommen, weil er keine Beziehung hatte. Mhm. Und so, es ging uns allen relativ gleich.
Ja.
Und das hat diesen, würde ich mal sagen, diesen gesellschaftlichen relativen Frieden geschaffen. Mhm. Und heutzutage ist es einfach so ungerecht, dass ich als Moderatorin immer mehr Geld bekomme. Mhm. Und dann wird aber an 50 Euro für die Maskenbildnerin gespart. Mhm. Und dann den Techniker bezahlen sie unter aller Sau.
Ja.
Und wo ich mir sage, nein, wieso? Ich gebe mir ein bisschen weniger und gebe dem mehr. Es ist so ungerecht geworden. Und das schürt leider diesen gesellschaftlichen Dissens, und das finde ich so unfassbar ungerecht.
Ja.
Und deswegen ist auch keiner mehr so richtig lieb miteinander. Jeder versucht nur irgendwie selber mit dem Rücken an die Wand zu kommen. Und das ist so ungerecht. Und das war das Einzige während Corona, wo ich dachte, da hatte ich mal das Gefühl, alle kommen mal runter und alle sind mal, trotz dieser unwirtlichen Situation, aber alle sind mal irgendwie entspannt, weil alle auf einmal wieder das Gefühl hatten, es geht uns allen so. Wir sind nicht alleine in unserem Unglück gerade.
Ja. Ja, einmal das und ja, diese... Also genau, ich finde gar keine Worte dafür, weil ich bin so beeindruckt von dem, wie du es sagst, wie ich es denke, wie ich es auch aussprechen wollen würde, und du tust es einfach. Es ist genau das, diese Ellenbogengesellschaft, die kann ja nur daherkommen, weil man sich halt irgendwie, weil irgendwer mal damit angefangen hat zu sagen, ach, der hat aber mehr, warum hat der eigentlich mehr? Diese Frage dahinter, dieses, ey, leben und leben lassen, ne?
Absolut.
Gönnen ist doch super. Und
Es möchte nicht jeder Millionär werden. Es möchte nicht jeder eine Yacht
im
Mittelmeer haben.
Und aber wer weiß, was das Beste dafür für den anderen ist.
Aber wenn man den Menschen nimmt, die den ganzen Tag arbeiten, wenn man ihnen nimmt, genug Geld zu haben, um in Urlaub zu fahren einmal im Jahr, um den Kühlschrank immer voll zu machen mit allem, was sie gerne essen möchten, wenn man das den Menschen nimmt, das darf man nicht. Das ist einfach, das gehört sich nicht, und das ist ganz, ganz schlimm. Es muss jeder Mensch der 8 Stunden oder 10 Stunden am Tag arbeitet, in der Lage sein, gut zu wohnen, vollen Kühlschrank zu haben, eine warme Heizung und ab und zu mal ins Konzert gehen zu können, sich ein Hobby leisten zu können und 1-2 Mal im Jahr mit der Familie schön Urlaub zu machen. Nicht an der Côte d'Azur, scheißegal, auch gerne wieder am Balaton.
Ja, das stimmt.
Und dann machst du die Leute zufrieden und dankbar.
Absolut.
Und wenn du das den Menschen nimmst, dann ist in der Gesellschaft wirklich was, läuft da was nicht ganz.
Das stimmt. Das Einzige, wo ich die ganze Zeit den Gedanken muss ich einmal noch kurz aussprechen, was in der DDR vielleicht genau dieses Gefühl gemacht hat von, man kann sich vielleicht auch nicht so ganz vertrauen, war diese Stasi-Nummer, ne? Ja. Da hattest du mir mal eine Geschichte erzählt, die fand ich sehr, sehr witzig.
Weiß ich gar nicht mehr.
Welche? Irgendwas mit Backstage, mit deiner Band. Ich glaube, du warst auf Tour oder so. Es gab ja auch starke Frauen in der Musikwelt in der DDR hinter den Kulissen.
Absolut.
Aber genau das, und wenn du halt sagst, du bist, um dein Trabi abzuholen, da rein und dann gucken dich alle an und verpönen das vielleicht ein bisschen, weil sie dir vielleicht auch eine Stasi-Nähe oder was auch immer.
Nee, ging ja gar nicht. Mit 18 hatte ich die Stasi gar nicht genommen. Was ja unberechenbar. Und mir hat damals Helga Hahnemann mal erzählt, sie wurde mal umworben von der Staatssicherheit und dann hat die sich im Fernsehen, im DDR-Fernsehen in Adlershof in die Kantine gestellt und hat ganz laut gebrüllt, ey, glaubt ihr oder glaubt ihr nicht? Wisst ihr, dass der Verein mich angeworben hat? Und damit war die raus. Es hat nie wieder einer mit der geredet, weil sie war eine Quatschtasche für die. Ja. Und die konnten die also nicht vereinnahmen. Und das war so clever von ihr, einfach ganz laut darüber zu reden.
Und hat die dafür aber keine Probleme gekriegt?
Nee, die war einfach zu berühmt dafür.
Wie geil.
Ja.
Aber das ist doch.
Du kannst ja auch nicht machen, wenn es alle wissen, wenn 500 Leute wissen, ob du berühmt bist oder nicht, dass die Stasi dich anwerben wollte und du bist damit ganz laut rausposaunt. Was dann, wenn du dann verschwunden wärst, wäre irgendwie auch ein bisschen komisch gewesen, oder? Aber sie konnte sich natürlich mehr erlauben als viele andere. Aber erstmal, ich war zu jung und ich musste dann während des Studiums mal irgendwie, haben sie mich im Parteizimmer, wollten sie mich immer vorladen. Und ich hatte ja zum Glück so viel zu tun während des Studiums. Ich habe immer gesagt, ich habe keine Zeit.
Was hast du studiert?
Musik, Gesang.
Ach so.
An der Hochschule für Musik Hans Eisler, habe sogar ein Staatsexamen. Und ich habe dann auch immer gesagt, wenn einer kam, so ein Parteisekretär, Mensch, Inka, du hast so Vorbildfunktionen für die jungen Leute und trete doch bitte in die SED ein. Ich sagte, ich fühle mich noch zu unreif. Also die Wende kam für mich wirklich genau richtig. Also sonst hätte ich wirklich Spießruten laufen müssen. Aber ich habe einen Papa, der mir das vorgelebt hat, durch Erfolg unangreifbar zu sein, der in keiner Partei war, in keinem Verein. Er musste, glaube ich, nur im Komponistenverband sein, sonst hätte er die Berufserlaubnis nicht gehabt. Er war sonst in keiner Institution. Und das hat er mir vorgelebt und das habe ich bis heute auch so beibehalten.
Krass. Brauchtest du auch so einen DJ-Schein oder so ein?
Eine Pappe brauchte ich, eine Einstufung. Mhm. Ich musste aber durch das Studium zum Glück nie vor so einer Kommission singen, weil ich dadurch, dass ich fürs Studium angenommen wurde, sowieso schon die A hatte. Dann habe ich ab dem zweiten Studienjahr die AB bekommen. Und ich glaube, jetzt kurz vor der Wende wollten sie mir die C geben. Das wären dann 300-400 Mark gewesen.
Das ist für mich halt auch immer noch so ein Thema, was einfach unvorstellbar ist. Wenn meine Mama mir davon erzählt, dass ich halt irgendwie einen DJ-Schein brauchte oder sowas.
Ja.
Ist.
Na, alle
ich finde es halt spannend.
Was ein Schein.
Ja, was es damals alles für Systeme gab, um das quasi irgendwie zu legitimisieren.
Legitimieren. Ja. Legitimieren. Aber ich finde es heute sehr schön, dass einfach jeder was machen kann, was er will. Und weißt du, ich hatte ja Zugang durch meinen Vater zur Peripherie, zu Produzenten, zum Fernsehen. Mhm. Natürlich, wenn da jemand aus Halberstadt kommt und der Vater ist nicht Komponist, das hätte den damals das Genick gebrochen. Wie wäre der irgendwie ins Fernsehen gekommen? Das wäre wahnsinnig schwer geworden. Und deswegen finde ich das heute echt cool, dass die Leute sich zu Hause ins Wohnzimmer setzen können und am Computer was machen können. Sie können es auf YouTube hochstellen, sie können es bei TikTok veröffentlichen. Und dann gibt's immer wieder diese magischen Momente, wo auf einmal jemand irgendwie Millionen Likes und Klicks hat. Und das ist doch mega, dass jeder, der talentiert ist, Zugang hat zum Erfolg. Und das finde ich mega. Und dass man es nicht den Papa braucht, die Mutti oder den Cousin oder das Verhältnis oder was auch immer. Ist natürlich auch, spielt ganz viel Glück eine Rolle. Aber so war es schon immer.
Aber immer auch der eigene Antrieb.
Immer. Immer ohne eigenen Antrieb geht gar nichts.
Ich höre dir, also wirklich, Inka, ich bin dir so dankbar, dass du dir die Zeit heute genommen hast.
Machen wir Teil 2 dann nächstes Jahr.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, wirklich. Ich finde, du, also so wie ich dich wirklich vor 11 Jahren auch in dieser Sendung dann als das erste Mal dann offiziell kennengelernt habe und nicht beim Friseur, sondern beim Friseur warst du schon die strahlende und tolle Inka.
Jetzt
nein, doch, das kann ich ruhig sagen. Du kannst auch Komplimente annehmen. Das ist völlig okay. ich mit meinen 35 Jahren erlaube dir das.
Alter Knochen.
Ich finde es einfach so schön, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du mir aus der Seele sprichst, dass du uns einen Einblick gegeben hast in dein Leben, in die Ostwelt, dass du einfach aber trotzdem diese Einheit auch verkörperst. Und ich bin dir einfach nur dankbar.
Ich bin dir dankbar für die Einladung und dass ich vor den Senkwehen noch hierher kommen durfte.
Gibt's noch irgendwas, was du zum Schluss sagen möchtest? Ich möchte jedem meiner Gästinnen hier wirklich irgendwie, wenn dir noch irgendwas auf der Seele brennt oder so, was auch immer, und selbst wenn du sagst, so, keine Ahnung, mein Bäcker backt gutes Brot oder irgendwas, was du noch sagen möchtest.
Ich will einfach nur sagen, ich bin ja auch Hundebesitzerin und werde jeden Tag irgendwie angebrüllt auf der Straße.
Für was?
Dafür, dass du existierst, dass du Hunde hast, die nicht an alleine laufen, was auch immer. Ich appelliere nur bitte, seid lieb zueinander, redet nicht immer von Toleranz, seid einfach tolerant. Und das hört so schnell bei Kleinigkeiten auf. Im Großen wird immer schwadroniert, aber seid einfach lieb zueinander und lasst die Menschen leben, so wie sie wollen. Die Freiheit ist immer die Freiheit auch des Andersdenkenden und deswegen gönnt euch die einfach. Ich glaube, da waren wir früher auch ein bisschen lockerer, glaube ich.
Inwiefern? Im Privaten.
Ach so. Ja, ich glaube schon. Mann, was haben wir laut Musik gehört? Was haben wir Teppiche geklopft auf dem Hof? Geh mal jetzt in Prenzlberg und klopf da mal mittags einen Teppich auf dem Hof. Sag mal, da wüsste, da kommt der Anwalt, da kommt Polizei oder was? Nein, komm, Leute, lasst die anderen noch einfach machen.
Geil, da reden wir beim nächsten Mal weiter drüber. Inka, danke.
Ich danke dir.
Mach's Linda. Gut, tschüss. Tschüss. Ja, Fortsetzung folgt, würde ich sagen. Da nehme ich die liebe Inka beim Wort. Aber bis dahin wünsche ich euch wundervolle Ostern, einen schönen April und bedanke mich fürs Zuhören. Denkt immer dran, wenn jetzt die wundervollen Frühlingssonnenuntergänge am Abend sind, im Osten geht die Sonne auf, nach Westen nimmt sie ihren Lauf. Wir hören uns Ende April. Dankeschön, eure Linda Hesse.